Meine Assistenzpersonen suche Leute, die mir helfen, mein selbstbestimmtes Leben zu leben und keine Freundschaft. Wenn es etwas daraus gibt, super, aber das ist nicht das Ziel der Assistenz.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Themen rund um Behinderung, rund um Krankheit, immer wieder mit ganz spannenden Gästen. Das mal ganz herzlich willkommen John Jäcki und Victoria Fronebner. Und zwar zum Thema Assistenznehmer und Assistenzgeber. Das ist ja ein grosses Thema im Zusammenhang mit UMBRK, im Zusammenhang mit Selbstbestimmung, im Zusammenhang mit Teilhabe. Und mich freut es natürlich wahnsinnig, dass wir den John hier haben als Assistenznehmer und Victoria als Assistenzgeberin. Und wir unterhalten uns jetzt mal in dem Podcast einfach, was das überhaupt bedeutet, wie man überhaupt dazukommt, was da innen auch die Stolpersteine sind und was da auch die Herausforderungen sind. Darauf gestossen sind wir, Victoria hat mich mal in einem Unterricht darauf angesprochen, sie sei im Fall Assistenzgeberin, wo wir das Thema angeschaut haben, und sie kennt jemanden oder sie könnte das auch mal im Unterricht ein Stück weit näher bringen. Wir haben dann ein Gespräch gemacht, ihr habt ein Gespräch gemacht und das ist so grandios gewesen. Und dann haben wir gefunden, da müssen andere auch hören. Herzlich willkommen, dass ihr da seid.
Danke vielmals, dass danke wir dürfen da sein. Danke. Ja, mega leid.
Ja, ich bin auch gespannt, was da kommt. Ja. Also, jetzt fangen wir doch gerade mal an. Assistenznehmer, da bist du schon.
Ja.
Und wieso bist du angewiesen auf eine Assistenzgeberin oder einen Assistenzgeber?
Man sieht es in einem Podcast nicht. Da kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Aber ich sitze aufgrund von einer Behinderung im Rollstuhl und bin im Alltag auf Hilfe angewiesen und hat darum das Assistenzmodell von der IV in Erwägung gezogen und lebt schon fast 10 Jahre damit.
Okay, genau. Wir kommen noch ganz Sachen ja. In die 10 Jahre und so. Warum bist du im Rollstuhl? Du hast vorhin gesagt, es ist eine Behinderung. Sag noch etwas über die genau. Behinderung.
Ich habe eine Zerebralparese, das ist ein Geburtsgebrechen, wie es so unschön heisst. Also ich lebe seit meiner Geburt mit dieser Behinderung und kenne das Leben eigentlich nur auf Rädli oder als Kind auf Knie. Ja, für mich ist es eigentlich normal.
Und das ist eine körperliche Beeinträchtigung, Behinderung und nicht eine kognitive Beeinträchtigung.
Genau, ja.
Weil ich erlebe immer wieder, dass jemand, der eine körperliche Beeinträchtigung hat, eine Sinnesbeeinträchtigung hat, immer genau an den Grenzen ist, oh, der hat auch eine kognitive Beeinträchtigung. Erlebst du das im Alltag auch?
Ja, das erlebe ich, aber das ist so, wenn man es das als schlimm bezeichnet, wenn man auch als kognitiv beeinträchtigt taxiert wird, dann würden wir ja gleichzeitig mehr Menschen mit einer körperlichen Einschränkung, würden dann Menschen mit einer kognitiven Einschränkung wie downgraden. Und darum, ja, es ist manchmal mühsam, aber es gibt jetzt schlimmere Vergleiche oder Assoziierungen, die man machen kann. Also, es ist nicht so, oder es muss nicht unbedingt so sein, aber es gibt einen schlimmeren Vergleich.
Da hast du absolut recht, da bin ich bei dir. Passiert aber da drinnen nicht oftmals auch eine Abwertung von dem, was du aber als Ressource kannst haben? Oder? Also, bist du nicht schneller in einer fremdbestimmten, in einem fremdbestimmten Modus?
Mal schon irgendwie, und da ist das Assistenz- oder das Assistenzmodell sicher ein Weg darauf raus, also da bin ich wirklich voll selbstbestimmt oder so selbstbestimmt, wie es halt möglich ist. Ich bin immer noch in einer Art Abhängigkeitsverhältnis, da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu im Verlauf des Gesprächs. Ja, also das Assistenzmodell ist sicher eine gute Version von selbstbestimmt sein, ja.
Wieso bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt eine Assistenz Geberin zu suchen oder in das Assistenzprojekt von der IV reinzugehen. Wieso bist du nicht einfach in ein Heim gegangen?
Da müssen wir ein bisschen zurückgehen in meiner persönlichen Geschichte. Ich war immer schon recht aufgeweckt gewesen, ein bisschen schücher wie heute, da glaubt man fast nicht, aber es ist so gewesen. Und es hat vor 10 Jahren schon jemanden im Rollstuhl gegeben, den ich kennt habe, auch mit einer Zerebralparese lebt, wo halt wirklich selbstbestimmt gelebt hat, ohne mit anderen Hilfsmittel wie das Assistenzmodell, das es heute zum Glück gibt. Und er hat auch selber in einer Wohnung gewohnt, genauso wie es heute ich mache. Und ich habe gefunden, ich will das. Mhm. Weil ich will nicht mit Leuten das Badzimmer teilen oder müssen essen, was auf den Tisch kommt. Das habe ich als Kind müssen. Aber dann würde ich nicht mehr als erwachsener Mensch. Also für mich jetzt wie nur der Weg gehen. Und dann ist irgendwann einmal ein Pilotprojekt gekommen vom Assistenzbeitrag und dann habe ich gewusst, da ist mein Weg, wo ich gehe, in Bezug aufs Wohnen jetzt einmal.
Ja, wir kommen ganz sicher noch zu, weißt du, was bedeutet für dich überhaupt selbstbestimmtes Leben und so, da kommen wir sicher noch drauf. Ja. Und jetzt freut es mich doch riesig, Victoria, eine Studentin von der sozialen Arbeit, Vertiefung Sozialpädagogik. Wie kommst du dazu, jetzt so während dem Studium zu einer Assistenzgeberin zu werden? Wie bist du überhaupt darüber gestolpert?
Also ich bin schon vor dem Studium dazu gekommen, durch eine Kollegin, das war während der BMS. Also jetzt, ich habe vorher probiert zu überlegen, wie lange her das schon ist. Ich glaube, gleich 4 Jahre schon bald.
Ja, ich würde auch sagen, ja.
Und eine Kollegin hat beim John gearbeitet als Assistentin und hat gesagt, hey, sie machen hier den Nebenjob als Assistentin und er suche gerade noch Leute. Dann habe ich gefunden, interessant. Ich habe noch nie vorher von dem gehört und habe gefunden, mal, irgendwie sehe ich mich da rein. Aber wirklich noch keinen Bezug gehabt zu Leuten mit einer Beeinträchtigung oder so. Das darum gerade auch spannend gefunden, um so in Kontakt zu kommen. Dann ein paar Monate später, nachdem meine Kollegin das erzählt hat, habe ich das Vorstellungsgespräch gehabt mit dir.
Genau.
Beim John.
Genau, beim John, ja. Genau. Ich weiß nicht, es war mir gerade wohl gewesen und gerade sympathisch und habe auch gefunden, mal. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, zum da als Assistentin zu arbeiten. Ich habe am Anfang dann auch ein bisschen mehr gearbeitet wie jetzt. Mhm. Jetzt sind es einmal ein paar, sagen wir mal so 2 Abende in der Woche oder so,
wo ich beim John bin.
Genau.
Also das Vorstellungsgespräch hat ja bei dir stattgefunden. Du bist Arbeitgeber.
Genau.
Du bist nicht irgendwo in einer Organisation, sondern du bist Arbeitgeber. Und ihr ist wohl gewesen, ist dir in dem Fall auch wohl gewesen.
Ja, genau.
Aber das reicht nicht. Oder das Wohlsein langt als Arbeitgeber von einer Assistenzgeberin nicht?
Ich würde sagen, es ist ein wichtiger Teil, wenn nicht sogar der wichtigste. Das Wohlsein zwischeneinander, aber es langt natürlich, wie du sagst, allein nicht. Aber es ist der wichtigste Teil.
Wir kommen noch dazu, was für Kompetenzen das braucht. Und nur ganz kurz zu dir, Victoria. Du bist vor dem Studium beim John als Assistenzgeberin gewesen. Hat dich denn da nachher motiviert, Sozialarbeit zu studieren?
Ehrlich gesagt, jetzt nicht die Arbeit als eine Assistentin. Nein, ich habe schon vorher gewusst, dass ich soziale Arbeit studieren will. Das war für mich ganz klar gewesen. Also den Weg hatte ich wie schon vorher im Kopf. Ja.
Aber die Arbeit mit dem John hat das bestätigt und hat dich nicht zurückgeschickt?
Schon auch, genau. Ja kann ich schon auch so sagen. Ja.
Okay. Wenn man jetzt mal so probiert, den Weg nochmal zu gehen, wo du beim John ein Vorstellungsgespräch gehabt hast. Und das darf ich so sagen, das war ein Vorstellungsgespräch.
Ja, ist es
ganz klar, ja.
Und es ist daraus heraus ja nicht eine klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Situation. Oder? Also Assistenzgeber und Assistenznehmer hat ja etwas ganz Spezifisches, etwas ganz Spezielles. Was ist für dich das ganz Spezielle? Oder? Also Assistenzgeberin vom John, in dieser Logik von Assistenzgeber und Assistenznehmer. Wie erklärst du unseren Hörerinnen jetzt, was ist jetzt das Spezielle drin?
Also was sicher ist, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil es gleich schon eine Weile her ist mit dem Vorstellungsgespräch, aber nur schon speziell ist eigentlich, dass es bei dir schon daheim war. Also es ist sehr, 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 sehr persönlich. Ich weiss nicht, ob es da war oder beim zweiten Treffen, wo ich mit einer Assistentin hat dürfen mit. Und dann ist es gegangen zum Aufstehen vom Bett. Und schon irgendwie beim zweiten Treffen oder beim ersten Treffen ins Zimmer vom John gehen und eben ihn quasi aus dem Bett raushelfen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, wenn jemand zu mir kommt und ich gerade dann die Person würde ins Zimmer reinholen. Das ist so anders, wie jetzt zum Beispiel in einer Arztpraxis, wo ich arbeite. Da ist so viel näher.
Also kann ich, wenn ich dir zulasse, ich verstehe es. Wenn ich dir zulasse, dann kann man, darf ich sagen, dein Arbeitsfeld ist eben seine Lebenswelt.
Genau.
Deine Intimsphäre ist deine Arbeitssphäre. Da kann ich so sagen.
Ja, da kann man so sagen.
Ist so, ja.
Also du musst auch in dem Assistenzmodus ja, ganz viel von deiner Intimität und von deiner Privatheit, von deinem ganz, ganz persönlichen Bereich darlegen, transparent machen.
Ja, muss ich. Und darum ist es eben, wie ich vorhin gesagt habe, extrem wichtig, dass Chemie zwischen mir und meinen Assistentinnen oder Assistenten passt.
Ja.
Weil ich sage immer, aufgrund von meiner körperlichen Voraussetzung muss ich sowieso einen Teil von meiner Intimsphäre preisgeben. Aber wenn ich schon muss, dann würde ich auch entscheiden, wer das in die Intimsphäre hineinkommt und wer nicht. Oder darum finde ich es im Assistenzbereich sehr wertvoll, dass ich kann sagen kann, wer bei mir assistiert und wer nicht. Oder?
Jetzt sag uns gleich noch, was sind denn Kriterien außer dem atmosphärischen Wohlfühlen? Oder ich fühle mich sicher, wenn ich dir höre reden, ich fühle mich sicher, wie du redest und was du für eine Haltung hast. Was gibt es sonst noch für Kriterien, die Assistenzgeberinnen müssen unbedingt mitbringen?
Es klingt jetzt langweilig, aber es ist wirklich das, was wir gerade besprochen haben. Die Chemie muss einfach stimmen und zwar beidseitig. Natürlich stelle ich so ein paar Fragen. Ja, wie gehst du mit ihm in die Situation um, wenn ich aufs WC muss und du musst mir helfen? Oder wie gehst du mit den speziellen Arbeitszeiten um? Bist du bereit zum Einspringen, wenn jemand mal ausfällt? Oder so, die klassischen Fragen. Aber es ist wirklich, am Schluss ist nicht Qualifikation am wichtigsten, sondern wirklich die Empathie gegenseitig, also von mir zu der Assistenzperson und von der Assistenzperson zu mir. Das ist wirklich am wichtigsten und das zeigt auch, wenn man schaut, wer ist schon alles eingestellt hat, dann sind da nicht alles Personen, die aus dem Bereich kommen, sondern es sind ganz verschiedene Leute, die einfach einen Nebenjob gesucht haben, wo Chemie gepasst hat und wo man es dann gemacht hat. Und darum sage ich, das ist wirklich etwas vom Wichtigsten, wo das Zwischenmenschliche muss stimmen und Vertrauen muss da sein, beidseitig.
Jetzt studierst du eine Disziplin, die ja um Profession auch immer wieder kämpft. Und jetzt kommt so ein Softskill, der heisst Wohlfühlen, Akzeptanz, oder wo weit weg ist von dem, was wir auch im Unterricht probieren, auch so in einem Professionsrahmen ein bisschen zu bündeln oder ein Stück weit uns auch Identität zu schreiben. Was heisst das für dich jetzt am Schluss vom Studium und jetzt können wir den Softskill wohlfühlen, Haltungen und so. Bestätigen da eher das, was du mitgenommen hast aus dem Studium oder wo du ein Stück für dich als Professionskriterium definierst?
Also ich habe ja vor dem Studium schon angefangen und jetzt zum Durchstudium merke ich schon, dass auch viel Beziehungsarbeit ist. Oder auch eben so wichtig ist, wie dass man miteinander umgeht oder so das direkte Feedback, wo ich jetzt mega wertschätze am John. Ich komme direkt Feedback über.
Sag etwas da dazu, weil da finde ich etwas vom Spaß. Also da heisst, eine direkte Rückmeldung, wenn du
genau.
Bullshit machst,
genau.
Wenn du Mist machst.
Das ist nicht selbstverständlich, ja. Überhaupt nicht. Ja. Und also ich kann es gerade eine Situation erwähnen, wo mir mega geblieben ist. Ist etwas Kleines. Und zwar ist es umgegangen, die am Abend beim John war. Und er war im Badzimmer gewesen. Und dann nachher, ist er raus. Und dann habe ich gesagt, John, musst du nicht noch Zähne putzen? Und dann nachher hat er irgendwie gesagt, ich weiss nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber so, hey Vicky, also du bist nicht meine Mami oder jetzt hör doch auf. Oder irgendwie so. Und dann habe ich nachher so darüber reflektiert und gefunden, ja John, du hast sowas von recht. Es ist übergriffig. Wer bin ich zu einer erwachsenen Person, sagen, wenn sie Zähne putzen soll oder nicht. Also, und ich glaube, auch das Studium zum Beispiel gibt einem ja dort schon auch sehr, sehr, sehr viel mit. Die Autonomie, die im Zentrum steht. Und eben auch die Beziehungsarbeit, die ich schon finde, dass da passiert in der Assistenz. Sehr stark.
Das heisst, die Erkenntnis von der Rückmeldung von John aufgrund von dieser Äußerung war, ich habe keinen Erziehungsauftrag gegenüber John.
Ja, genau. Ja, ganz genau, da ist es. Ja.
Also du musst nicht mehr erzogen werden, John.
Dann müssen wir jetzt andere fragen, wenn noch Meinung dazu ist. Aber ich würde sagen, nein, ich bin ziemlich gut erzogen.
Ja, ich würde auch noch teilen. Du bist sehr eigenständig, autonom und emanzipiert unterwegs. Man weiss.
Danke.
Ja, mal. Und da tut man sich schwer, wenn du einen Mensch hast, der eine Beeinträchtigung hat und dann so, und Entschuldigung, der Vergleich auf eigenen Füßen steht.
Ja, und das Ziel muss auch sein, wenn man in Zukunft schaut, dass das eben nicht mehr überraschend ist oder nicht mehr außergewöhnlich, sondern dass es die Regel ist.
Genau, genau. Jetzt lass uns doch noch schnell auf die Selbstbestimmtheit kommen. Was sind denn für dich so Kriterien, weißt du, für dich selbstbestimmtes Leben ausmacht. Jetzt mal völlig losgelöst, ob du in einem Rollstuhl bist, ob du jetzt eine IV-Rente hast oder weiss Gott was. Was sind für dich die Kriterien, die maßgeblichen Kriterien von selbstbestimmtem Leben?
Ja, alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ob ich, wir können nicht aufs Zähneputzen kommen, ob ich jetzt gar nicht Zähneputzen, wenn ich noch mag oder wenn ich jetzt gar keinen Bock habe zum Zähneputzen, dann sind es die grossen Sachen, wie ja, wo man gange ins Restaurant, wenn ich ins Restaurant bin mit Kollegen, gange in die Ferien, eigentlich so leben wie alle anderen, ohne dass meine Behinderung oder die äußeren Einflüsse von der Umwelt im Weg stehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich selbstbestimmt. Mhm. Und dann gefällt es mir.
Und da ist ja ein grundsätzlicher Auftrag von der Sozialpädagogik.
Ja, ganz genau.
Wir müssen ihn nur verstehen.
Ja, ganz genau.
Was ist der Trigger für dich, dass du im Alltag auch verstehst, dass du schon ein eigenständiger, selbstbestimmter Mensch ist, auch, und jetzt sage ich wirklich ganz bewusst, nicht trotz seiner Behinderung, sondern weil er Mensch ist. Was führt dich durch den Alltag mit dem John, dass er so selbstbestimmt wie möglich ist?
Also eben, ich glaube, eins ist sicher, dass ich eben nicht reinschwätze, wie er die Sachen zu tun hat, sondern dass er mir wirklich sagt, wo, dass er Hilfe braucht. Oder das ist auch so etwas, was er von Anfang an irgendwie gesagt hat. Weil für mich war das mega unklar gewesen, so, ich habe niemanden kennt mit so einer Beeinträchtigung oder so. Wen braucht er Hilfe? Oder wen ist es schon übergriffig? Und er hat dann gesagt, ich melde mich schon, wenn ich Hilfe brauche. Dass ich mich wirklich so ein bisschen durch ihn leiten lasse und nicht irgendetwas überstülpen tue. Weil ich weiss nicht, wie das ist, mit einer Beeinträchtigung zu leben. Ich habe keinen Blassen. Und da muss er mir dann wie auch sagen können. Oder muss mir das zeigen. So.
Also du brauchst Regiekompetenz. Wir haben das schon mal angeschaut, gell John?
Ja, genau.
Ja, da brauchst.
Das ist vielleicht auch die Herausforderung vom Assistenzmodell, dass man eben muss können weitergeben, wenn man will und wenn man nicht will und wie man Hilfe braucht, wenn man sie dann braucht. Das ist sicher eine Verantwortung oder auch eine Herausforderung im Assistenzmodell, wie es heute und jetzt ist. Ja.
Und sie führt das aus, was du definierst und nicht, was auf einer Checkliste steht und nicht, was eine Organisation vorgibt, sondern du bist das Maßstab aller Dinge.
Genau, ja. Wenn es geht um meine Wohnung und mein Leben. Und eigentlich ist, nehmen wir mal jetzt Vicky, sie ist meine Arme und meine Beine. Und nicht mehr und nicht weniger. Also es ist jetzt nicht militärisch oder so, aber wenn sie etwas sieht, dann sagt sie, du sollst doch gerade noch. So wie halt, ja, man geht doch nicht mit offenen Augen durchs Leben, aber sie jetzt in ihrem Fall oder auch alle meine Assistenzpersonen, die übertreiben es dann nicht mit, du sollst noch oder könntest noch oder soll ich gerne noch oder so. Manchmal ist da willkommen, weil ich vielleicht mal einen stressigen Tag habe und dann vielleicht mal eine Wäsche vergesse und dann sagt sie, du sollst noch gerne eine Wäsche abtun. Dann hätte vielleicht auch andere gern ab und zu daheim im Haushalt jemanden, der sagt, hey, soll doch gerne noch, oder? Aber dort ist halt dann wie wichtig, dass man es nicht übertreibt oder eben nicht bevormundet oder nicht Grenzen überschreitet. Und jetzt die Grenzen muss ich definieren und wenn ich die nicht definiere, kann ich nachher mit einer Assistenzperson auch nicht böse sein, wenn sie Kompetenzen überschreitet.
Jetzt kommen wir noch durch 100 Fragen. Du hast vorhin gesagt, meine Assistenzgeberinnen. Du hast mehr. Komm, erzähl mal, wie gross ist dein Team um dich herum, wo dich begleitet?
Oh, jetzt muss ich noch erzählen und ich hoffe,
ja,
ich vergesse nicht mehr, aber es sind glaube ich etwa 6 Assistenzpersonen aktuell. Genau.
Also das Team. John, er hat 6 Mitarbeiter.
Und ja.
Das sind alles Frauen?
Aktuell, ja.
Gibt es einen Grund, wieso es alles Frauen sind?
Habe ich nie untersucht, aber ich glaube allgemein in dem Pflegeberuf oder in den Hauswirtschaftsberufen, in der sozialen Arbeit, weiß ich jetzt nicht, bitte berufe mich nicht auf die Aussage, aber ich glaube, es sind schon mehr Frauen in der Berufsgruppe unterwegs und darum ist es leider so, dass weniger Männer Assistenz leistet, aber eben, ich habe auch schon Männer gehabt und hat super funktioniert.
Ja, ich teile das auch immer. Gell? Ja, es sind mehr Frauen, die bei uns im Unterricht, in den Vorlesungen sind oder die das studieren. Ist das nur ein Zufall? Weißt du, ich frage, jetzt ist...
Also wenn jetzt da ein Mann zulässt, der findet, überleg mir mal, wenn ich in die Richtung gehe, dann muss ich sagen, mach's, weil du bist gesucht, weil es gibt viele Männer, die Assistenz haben. Und es ist halt doch noch immer etwas anderes. Klar, man lernt damit umzugehen, aber es ist sicher anders, wenn ein Mann Assistenz leistet.
Ja, auf da würde ich ein Stück weit raus. Weil ich meinte, von meiner Haltung her weigere ich mich zu sagen, dass Sozialpädagogik, Sozialarbeit ein Frauenberuf ist. Es ist ein Beruf, der jetzt halt mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird. Und da zeigt sich natürlich dann auch auf dem Arbeitsmarkt, wo du dich bewegst und wo du deine Arbeitnehmerinnen suchst. Mhm. Ist es nicht so, dass aber Frauen trotzdem einen einfacheren Zugang haben zu solchen Pflege-, Hygiene-, Aufgabenstellungen als Männer? Du hast ja vorhin gerade gesagt, es ist anders, wenn ein Mann Assistentgeber ist.
Also nein, also jetzt mehr auf dem Teams herbezogen, wenn ein Mann dabei, also ein Mann assistiert, gerade in Teamsituationen wie Duschen oder WC-Gang.
Aber jawohl.
Ich würde nicht sagen, dass Frauen oder Männer generell keinen Zugang oder einen schwierigen Zugang haben. Vielleicht sind es immer noch ein bisschen die veralteten Berufsstrukturen, die noch nicht durchschimmern, dass halt nur weniger Männer in diesen Beruf arbeiten.
Mhm.
Also ich kenne einen Mann, der hat sich selbstständig gemacht in dem Bereich, aber er wird in seinem Dorf immer noch als der Weiche und als der, der ja nicht richtig schafft und so nur ein bisschen mit Menschen mit Behinderungen Sachen unternimmt, angeschaut, oder? Also vielleicht sind da immer noch ein bisschen Stigma.
Ja, da braucht es schon noch Korrekturen.
Stigma, die es eigentlich gar nicht mehr braucht.
Oder? Ja, definitiv. Jetzt ist Victoria bei dir schon über vier Jahre.
Ich glaube, es sind etwa 4 Jahre, ja.
Ich habe nicht den Arbeitsvertrag geschaut.
Ja,
vor dem Podcast.
Jetzt nimmt es mir doch Wunder, da von dir als Arbeitgeber, und jetzt bin ich mal in der Rolle vom Arbeitgeber und dir als Arbeitnehmerin, was führt dazu, dass so ein langes Arbeitsverhältnis da ist, oder? So eine Kontinuität und so eine Verbindlichkeit, Verlässlichkeit drin. Was würdest du jetzt sagen, als Arbeitgeber? Was führt Victoria dazu, dass sie so lange Zeit bei dir ist? Also außer deine Ausstrahlung und deine Sympathie. Und,
Ja, die Vicky ist Studentin und sie braucht das Geld. Nein, Scherz. Aber ja, eben, es passt zwischen uns, zwischen Menschloch. Wir verstehen uns gut. Ich muss manchmal nicht einmal viel sagen. Und sie weiß schon, was zu machen gibt, also so kommt es rüber, oder wenn ich drauf bin oder so. Ja, das ist da von meiner Seite und es hat mir keinen Grund gegeben, zum das Arbeitsverhältnis auflösen. Und ich bin natürlich auch froh, wenn ich möglichst eine Kontinuität in meinem Team habe, oder? Weil jedes Mal, wenn jemand Neues einschaffen muss, bin ich mir zwar gewöhnt, aber wie gesagt, vorher gesagt, ich mache es schon bald 10 Jahre, aber es ist dann gleich wieder wie eine neue Herausforderung, wenn jemand Neues einschaffen muss. Musst du doch immer wieder jemanden in deine Sphäre lassen, das wir vorher besprochen haben. Und das ist jedes Mal eine Herausforderung, sagen wir es so. Und darum bin ich dann froh, wenn ich möglichst eine Kontinuität im Team habe.
Ja, genau. Absolut verständlich. Was ist von deiner Seite? Wieso bist du so lange beim John?
Ich habe das Gefühl, ich habe jedes Mal, wo ich beim John bin, irgendwie etwas von dir lernen oder etwas mitnehmen. Es bleibt jedes Mal interessant. Und eben, ich finde es einfach so interessant, in dem Assistenzbereich können zu arbeiten. Und auch wirklich so, dass er eigentlich wie so mir kann sagen kann, was dass ich zu tun habe und er wirklich die Autonomie auch hat. Finde ich mega spannend. Und irgendwie hat sich jetzt auch über die Jahre, würde ich sagen, schon auch so etwas Freundschaftliches entwickelt. Ja. Auch wenn es vielleicht ein Tabuthema ist in der sozialen Arbeit oder in der Professionalität. Aber doch schon durch das, dass es so persönlich ist, hat sich vielleicht auch da können entwickeln.
Ich komme noch auf das Thema und du weißt, dass ich sehr gerne über das rede. und über das würde ich wirklich reden, weil da finde ich eben auch noch das Gelingende, dass man eben das auch anschaut. Du hast vorhin gesagt, ja, es entwickelt sich über die 4 Jahre weg von einer reinen Professions- und Berufsbeziehung hin zu einer Freundschaft. Darf ich sagen, ihr seid auch Freunde?
Vicky sagt nichts Falsches. Nein, von meiner Seite schon, ja. Aber ganz wichtig zu sagen ist, ich suche nicht Freunde, wenn es eine Freundschaft daraus wird, so wie es mit der Vicky jetzt geworden ist, sage ich jetzt mal. Dann ist das mega cool und schön und so, aber in Assistenzpersonen suche ich Leute, die mir helfen, mein selbstbestimmtes Leben zu leben und keine Freundschaft. Wenn es etwas daraus gibt, super, aber das ist nicht das Ziel der Assistenz.
Ja.
Ja, eben, ich würde ja als einen guten Freund bezeichnen, aber ich finde es dann mega schwierig, weil ich so ein bisschen Angst habe, was die Reaktion von außen ist. Oder gerade jetzt so mit Mitstudierenden oder ja, nicht unbedingt Mitstudierende, aber allgemein, weil man so, weil man das so nicht kennt oder weil man so nicht darüber schwätzt, ob es da gibt. Jetzt auch in der sozialen Arbeit. Ich meine, wenn man da erzählen würde, ich treffe mich noch außerhalb vom Arbeiten mit einem Klient oder einer Klientin, wie würde das überkommen? Was würdest du dazu sagen? Eigentlich nicht okay, gar nicht okay. Darum finde ich es einmal so ein bisschen schwierig zu sagen.
Mhm. Aber das ist ja so ein Thema, es ist ja nicht eine organisationsorientierte Form von Betreuung, von Bezirksgestaltung, sondern es findet, so sind wir eingestiegen, in deinem Lebensmittelpunkt, in deiner Lebenswelt statt. Und du trittst jetzt als Unterstützerin, als Assistentin in diesen unmittelbar hochintimen Lebensbereich drin. Und das über 4 Jahre. Also du lernst einen Mensch einfach auch noch auf einer anderen Ebene kennen. Und dass daraus heraus eine andere Form von einer professionellen Beziehung passiert, erscheint mir logisch. Die Frage ist, wie man mit dem auch umgeht, wie man da reflektiert, wie das auch für dich stimmt schon. Und daraus heraus dann die Frage, ja Herrgott, hast du dich denn schon mal in eine Assistentin verliebt?
Nein, bis jetzt noch nicht. Und ich versuche das auch zu verhindern. Aber wie du gesagt hast, ich meine, am Schluss kann sich niemand dagegen wehren. Das passiert einfach und es ist menschlich und es kann von Seite Assistenznehmer oder von Seite Assistenzgeberin passieren. Ich für mich habe einfach beschlossen, dass wenn das passiert, dann würde ich eigentlich sagen, okay, dann die reinen Arbeitsverhältnisse würden wir dann auflösen und wir leben eine Beziehung oder wenn es halt keine Beziehung daraus gibt, dann machen wir da weiter, wo halt gerade ist, aber dann ist das Arbeitgeberverhältnis aufgelöst. Da ist einfach so, da finde ich dann schwierig, wenn du irgendwie Partnerin bist und dann irgendwie doch noch Assistenzperson, dann finde ich es jetzt, wenn es um eine Beziehung geht, dann tut es mir, wie wir vorhin gesagt haben, wenn es um Freundschaft oder Kollegschaft geht, dann ist das für mich, ist das gut zu trennen. Wenn es wirklich bei mir ist, dann ist sie die Assistenzperson und ich der Chef. Und wenn wir uns irgendwo ausgesehen oder wenn sie ausgestempelt haben und wir schwätzen nur eine halbe Stunde lang, dann ist sie wirklich Kollegin.
Das braucht aber unglaublich viel, oder? Das ist so eine ganz dünne Linie zwischen dem, wo du sagst, bin ich Chef, und irgendwann verändert sich ja dann die Linie und dann sind ihr Freunde. Oder? Das ist ja so ebenso eine diffizile, brüchige Linie zwischen dem, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt eher Freund oder bist du immer noch mein Chef? Da kann ich mir vorstellen, das ist der Alltag, da kommt die Herzrasen über.
Ja, es ist nicht einfach, gerade wenn es darum geht, mal Sachen aussprechen, die jetzt nicht okay sind, oder wenn man ganz drastisch reden, wenn es um eine Kündigung geht, dann ist es nicht einfach, um eben dann wieder den Chef zu sein. Und dort habe ich persönlich auch meine grösste Herausforderung, um eben sagen, okay, jetzt bin ich der Assistenznehmer und jetzt bist du nicht meine Kollegin oder so. Und jetzt müssen wir darüber reden, was nicht gut läuft. Oder jetzt muss ich einen Vertrag auflösen oder muss ich sagen, hey, so geht es nicht. Wie du deine Assistenztätigkeit ausübst, dann wird es dann noch schwierig, oder wenn es ist unangenehm und ins Negative geht.
Ja. Jetzt hören wir, dass du ein Team hast mit 6 Assistenzgebern. Und von dir habe ich gehört, dass du 3 bis 4 Übungen beim Job bist.
Ja, jetzt sind es weniger, etwa 2 Übungen.
Okay. Wenn du das Studium abgeschlossen hast, wäre das für dich ein Modell, dass du sagst, ich biete meine Ressourcen, meine Expertise, meine Betreuungsleistung an unterschiedlichen Assistenznehmer an?
Hey, es wäre mega interessant, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach finanziell. Also weiss ich nicht, ob man dann wirklich auch auf einen Lohn kommt, dass man eine Wohnung kann finanzieren und alles nebenbei noch finanzieren kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich weiterhin nebenbei da noch mache. Aber ich glaube nicht, dass ich da fix so als 100% Job würde machen. Mhm. Aber mehr aus der finanziellen Sicht.
Dann reden wir Tachles. Was verdient jetzt Victoria in der Stunde?
Also es sind irgendwie 27.35 Franken pro Stunde netto. Ich glaube, finde ich einen okay Nebenverdienst, aber eben zum Lebensunterhalt verdienen müssen, glaube ich schon noch ein bisschen mehr sein. Und vor allem auch mehr Stunden. Oder ich habe gar nicht so viele Stunden, dass ich jemandem kann, anbieten kann, hey, look, komm zu mir assistieren. Ich habe da zum Beispiel, sagen wir mal, einen 20% Job. Bitte kann ich nicht, oder? Da könnte ich vielleicht, wenn ich nur eine Person anstellen, aber ich kann ja nicht nur eine Person anstellen, weil ich habe ja eben verschiedene, 7 Tage in der Woche, morgen und abend. Und was mache ich, wenn jemand krank wird oder einen Unfall hat, oder? Dann habe ich niemand mehr und dann bin ich eben auf noch mehrere Leute angewiesen.
Ja. Ist das der Hauptgrund, oder könntest du jetzt auch sagen, Victoria stelle ich zu 100% an? Und dann zahle ich aber die AHV, Pensionskasse, Versicherungsleistungen. So.
Also Sozialabgaben zahle ich sowieso. Aber ich habe jetzt gesamthaft so ein Budget, selbst wenn ich alles der Victoria geben würde. Wir
sehen nicht lange.
Wir sehen wahrscheinlich noch gerade knapp lange. Da kommt natürlich immer darauf an, wie viele Stunden das ein einzelner Assistenznehmer hat. Oder? Es gibt Leute, die haben mehr Stunden bei mir, weil sie mehr Unterstützung brauchen in ihrem Alltag. Und dann kann man sich dann darüber reden, aber eben, es ist wie mit dem Modell, das jetzt ist, oder so wie Assistenz aufbaut, ist gar nicht möglich, um nur eine Person damit zu beschäftigen.
Und das andere, was für mich schon verständlich ist, wenn ich auch zulasse, ist, wenn jetzt Victoria muss für Prüfungen arbeiten und sie weniger Zeit hat für dich, dann musst du jemand anderen haben. Weil
ja.
Du kannst ja nicht einfach im Bett liegen und warten, bis Victoria allenfalls Prüfungen bestanden hat.
Weil ich ja selber auch einen Alltag, wo ich eben arbeite, noch Teilzeit selber mache, dies und jenes. Also, mir ist nicht lange, wenn ich daheim und ich war bis heute noch mal Victoria kommt, mich zum Bett ausnehmen.
Ja.
Ich habe auch Termine, habe auch Verpflichtungen und die müssen wahrgenommen werden. Oder?
Ja. Jetzt, wenn du zum John gehst, wie müssen sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, was du dort überhaupt machst? Also, man gehört aus dem Bett rausnehmen.
Nein.
Was machst du überhaupt?
Also ich gehe eben vielfach am Abend, da ist meistens bis auf die 10:30. Dann kommen wir zuerst rein, dann schwätzen wir noch ein
bisschen. In deiner Wohnung?
Genau, ja. In deiner Wohnung. Und dann putze ich meistens zuerst die Küche, vielleicht den Geschirrspüler ausräumen. Je nachdem, eben, musst du manchmal noch aufs WC oder so, dann verlagern in einen anderen Rollstuhl. Beim Duschen helfen und ein bisschen Unterstützung bei der Körperpflege. Aber dort bist du eigentlich relativ, eben, dort bist du selbstständig.
Ja.
Und dann nachher am Schluss wieder Verlagerung auf den Rollstuhl und dann ins Bett helfen.
Und dann?
Und dann bin ich im Bett und allein in der Wohnung.
Und ciao.
Und tschüss.
Ja, genau.
Und in einer Organisation auf einer Wohngruppe, oder? Wenn es dir jetzt nicht gut geht, dir wird schlecht, du hast Kopfweh, irgendetwas. Was passiert denn? Dann lügst du die Victoria und dann kommt sie innerhalb von 20 Minuten. Oder er erleidest du bis zum nächsten Morgen?
Ja, ich tue es erleiden.
Du erleidest es.
Da sind wir jetzt beim negativen, nur negativen Punkt. Vom Assistenzbeitrag, so Sachen sind nicht finanziert, also oder bei mir nicht finanziert. Es gibt Leute, die haben ein Nachbild gegeben, weil sie sich auch nicht können selber zum Beispiel drüllen, umlagern im Bett. Aber bei mir ist es noch nicht der Fall, dass ich jemanden habe, der auf Nachbild gegeben ist. Ja, und dann muss ich entweder ausharren oder mal jemandem schreiben und auf Gutwill hoffen, dass die Person noch wach ist und zu mir kommt, mir helfen und ja. Also nur als kleines Beispiel, um das vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Wenn ich um 9:30 ins Bett gehe, trinke ich ab 9:30 kein Glas Wasser mehr, damit ich in der Nacht sicher nicht mehr aufs WC, oder? Nur so ein bisschen, um es verdeutlichen, was das bedeutet. Mhm. Jetzt noch, oder?
Und du, Victoria, wenn der John im Bett ist und alles gemacht ist, wenn er gerüstet und gefegt ist, dann ist da für dich Tschüss.
Ja, oder eben manchmal gibt es vielleicht noch ein Gespräch oder so. Aber ja, eigentlich ist dann...
Meistens besprechen wir und dann fragt Vicky, ist noch etwas oder brauchst du noch etwas? Und dann sage ich nein, dann verlässt sie meine Wohnung. Also. Mhm.
Du bist in dem Moment, ja, Entschuldigung, völlig hilflos.
Ist so, ja.
Ja. Jetzt gäbe es aus deiner Sicht, also jetzt hast du ja lange Erfahrung in dem Assistenznehmer, dumm. Also du bist absolut ein Experte. Da muss dir jetzt niemand mehr etwas vormachen. Was könnte man jetzt besser machen? Was könnte man optimieren?
Also zuerst finde ich es mal gut, dass es überhaupt möglich ist. Man muss nicht weit reisen und dann ist so etwas wie jetzt die Assistenz nicht möglich. Klar gibt es Sachen, die man könnte anpassen. Eben den monetären Aspekt, dass man die Arbeit besser zahlt, dass es vielleicht auch attraktiver wird, um in der persönlichen Assistenz zu arbeiten. Also eben rein der monetäre Aspekt, damit man eben vielleicht auch jemanden mal finanzieren kann, der im Notfall kommt, in der Nacht. Oder eben, wenn ich eine Grippe habe oder so, dann bin ich eigentlich auf 100%, also auf 24 Stunden Assistenz angewiesen, wenn es mir schlecht ist. Übergehen selber ist schwierig, oder? Ich brauche jemanden, der mir auch im Übergehen mich assistiert, oder beim Reinigen oder so, oder bei so Sachen, bei so kleinen Sachen. Und wenn man das finanzieren könnte, wäre schon eine grosse Erleichterung für mich. Und so wie es jetzt ist, ist der normale Alltag ist quasi finanziert. Klar, man könnte dort und da eine Stunde mehr wie gut sprechen, dann wäre ich nicht dagegen, aber der Alltag ist quasi finanziert. Freizeit ist dann nochmal ein anderes Thema, aber eben im monetären Aspekt könnte man schon noch etwas machen und auch eben aufklären. Erstens die Betroffenen, die eigentlich Anrecht hätten auf Assistenz und es nicht machen, weil eben das Heim immer noch Lösung 1 ist und auch der potenzielle Assistenzgeber den Assistenzberuf ein bisschen näher zu bringen und attraktiver zu machen.
Das ist ein Ziel von dem Podcast. Darum habe ich auch eingeladen. Oder? Zum einfach einmal zeigen, zum mal hören, was bedeutet das. In dieser Kombination zwischen der Assistenznehmer und Assistenzgeberin sind wir wirklich die Ersten da. Aber wir haben auch schon mit der Ruth Bader und mit dem David Herzmann schon zwei Menschen da gehabt, die in dem Assistenzmodus gelebt haben. Und beide haben mir gesagt, sie hätten unglaubliche Schwierigkeiten, Assistenzgeber. Geberinnen zu finden. Hast du die Schwierigkeit nicht so? Also wenn jetzt Victoria sagt, so, das ist es jetzt gewesen, ich bin fertig mit dem Studium, ich verdiene jetzt mehr, ich brauche dich nicht mehr. Findest du denn gerade eine Nachfolgerin oder sagst du, der Markt ist dermaßen dünn gesagt?
Ja, der Markt ist sicher dünn gesagt, aber bis jetzt habe ich Glück gehabt und immer Assistenzpersonen gefunden. Ich bin gerade aktuell auf der Suche. Ich weiß nicht, wenn der Podcast rauskommt. Aktuell bin ich gerade auf der Suche, auf jeden Fall. Es geht, man muss kreativ sein, auch bei dem Weg, wie man gerade die Assistenzpersonen ankommt. Und man muss auch, ich bin jetzt 10 Jahre dran und ich glaube, ich mache mich gut als Assistenznehmer oder als Chef, und dann hat man auch eine gewisse Vita, oder die Leute sehen dann, hey, komm zum John, das ist cool zum Arbeiten, ist ein angenehmer. Ich glaube, da macht schon auch etwas aus. Obwohl ich nicht die anderen würde, also nicht unangenehm abstempeln, die da gesagt haben. Es ist sicher so, dass es herausfordernd ist, eben aus den genannten Gründen, die ich vorhin erzählt habe, der finanzielle Aspekt und der Konkurrenz zu Heim oder anderen Institutionen, wo genau die gleichen Leute suchen.
Das ist die strukturelle Herausforderung.
Und genau.
Was ich auch noch finde, was wir auch miteinander angeschaut haben, ist ja die spezielle Nähe. Oder? Ich glaube, das macht schon aus. Also du bist näher zum John in dieser Form von Unterstützungsleistung, als wenn du in einem Heim oder in einer Organisation würdest machen.
Ja,
die Erfahrung
genau.
Hast du sicher auch schon gemacht.
Oder? Ganz genau, ja. Eben sind dann kleine Sachen und darum vielleicht auch nicht 100%, weil es ist dann manchmal auch ein bisschen streng. Oder zum Beispiel finde ich es auch schwierig, das klingt jetzt blöd, aber zum nach nach Ferien fragen, das ist mir wie unangenehm, weil da wieder, will man da irgendwie einen Kollegen fragen? Nein. Und das sind so Sachen, wo den, ich weiß auch nicht, wo den noch dazukommen. Und 100% da weiß nicht, ob da jetzt, ob ich mir das vorstellen kann.
Okay. Mhm. Ich entwickle mal ein Gebilde und dann tust du Rückmeldung und du, John, Rückmelden, wie das Gebilde jetzt ankommt.
Mhm. Okay.
Ich gründe jetzt ein Unternehmen, eine Firma, die heisst Assistenzgeberinnen für Assistenznehmer und Assistenznehmerinnen. Das würde für dich bedeuten, John, du wärst nicht mehr Arbeitgeber, sondern du wärst Kunde von meinem Unternehmen und ich würde dir dann nachher Victoria, die bei mir angestellt wäre, und bei mir einen sicheren Lohn hat, alles versichert wäre und sie könnte dann jetzt zu dir kommen. Wie tönt das für dich als zukünftige Arbeitnehmerin von mir? Und wie tönt das für dich als zukünftiger Kunde?
Ja, Stefan, du hast eine Business-Idee von mir geklaut. Die Idee habe ich auch schon gehabt, um so etwas aufzubauen. Aktuell ist es so, dass du mit dem Assistenzbeitrag darfst du nur Personen anstellen und keine Firmen finanzieren, die dir dann Assistenz geben. Erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, wir haben vorher von Selbstbestimmtheit gehabt. Und wenn ich die Leute direkt anstelle und auch festlege in einem Vertrag, was sie müssen, machen in der Assistenz, dann bin ich selbstbestimmt. Wenn ich deine Firma beauftragt, dann bestimmst du in deiner Firma, weil du für Dienstleistungen arbeitest, dann bin ich schon wieder nicht mehr selbstbestimmt, sondern abhängig von deiner Dienstleistung, wo du und deine Angestellten dann arbeiten oder eben nicht.
Okay, das ist die Sichtweise. Du wirst eher verzichten auf mein Angebot.
Nein, so würde ich es auch nicht sagen, weil ich weiss, dass du gerade die Arbeitgeberrolle im Assistenzmodell ist für viele Leute ein Hindernis, wo vielleicht sich da könnte vorstellen, aber eben dann noch Arbeitgeber sein, noch Lohnabrechnungen machen, Sozialabgaben koordinieren, Arbeitspläne schreiben, ist für viele eine Herausforderung, wo sie sich nicht zutrauen. Und dann wäre es vielleicht eben eine Möglichkeit, um so jetzt deine Firma zu beauftragen, zum Assistenzpersonen finanzieren und auch ja, schauen, dass ein Ersatzkunde nicht ausfällt. Ich würde vielleicht eine Kombi machen, ich würde, wenn das möglich wäre, vielleicht einen Teil selber anstellen und jetzt für den Abend, wo eh nur eine halbe Stunde bis eine Stunde ist, würde ich vielleicht deine Firma dann beauftragen und sagen, hey, look, bring mir jemanden. Und vielleicht würde ich den Tag dann wie, also ja, die Stunde, die länger gehen, würde ich dann wie wir selber bestimmen, wer dann kommt. Mhm. Jetzt in meinem Fall, oder?
Ja, ich komme noch zum Abschluss dann noch so zu Stolperstein drin. Wie tönt für dich das Businessmodell?
Für mich wäre es natürlich attraktiver, weil ich dann wirklich auch einen fixen Lohn hätte, oder? Und auch gut abgesichert wäre. Was ich auch denke, war ein positiver Punkt wäre, dass andere Assistenten und Assistentinnen dabei wären, wo man sich dann auch treffen könnte und genau über so Sachen, wenn wir jetzt geschwätzt haben, könnte reflektieren und vielleicht auch nochmal nachfragen mit, wie noch so nochmal Leute, wo vielleicht das Gleiche durchmachen, oder? Wo man könnte schwätzen. Da fände ich sicher etwas Wichtiges. Aber natürlich auch da, was der John vorher gesagt hat, mit der Autonomie, sehe ich schon auch, er kann dann nicht mehr wählen, wer das zu ihm kommt. Wer das heranstellt, ich glaube, da wären auch alles so also Punkte, wo man irgendwie dann noch schauen müsste, wie dass man mit dem umgeht. Es gibt sicher Personen, die mega dankbar wären, wie eben da, wo der John vorher gesagt hat, mit den Arbeitsplänen und versicherungstechnisch. Also ich wäre total überfordert in der Schule vom John. Er bringt da irgendwie alles unter einen Hut. Und ich glaube, es gibt sicher auch Personen, wo froh wären, wenn die Arbeit irgendwie jemand anders machen könnte. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mir hat mal noch jemand gesagt, in der Auseinandersetzung und so in der vertieften Verifizierung von Selbstbestimmtheit, es gibt selbstbestimmtes Recht und es gibt selbstbestimmte Pflichten. Oder? Mm-hmm. Würdest du das teilen, John, jetzt einfach entlang von deiner 10-jährigen Erfahrung?
Sicher, ja. Ich habe Recht gegenüber meinen Assistenzpersonen, aber ich habe auch Pflichten. Ich muss mich an das Arbeitsgesetz halten, ich muss, ich muss den Lohn rechtzeitig auszahlen, weil auch wenn es ein Nebenjob ist, die meisten machen es nicht nur, weil sie einfach Freude daran haben, sondern weil sie das Monetäre auch brauchen, und das ist auch okay. Dort habe ich Verantwortung, ich muss den Arbeitsplan errichten, also ich führe eigentlich eine Firma und ich bin verantwortlich, dass die Firma läuft und dass meine Assistenten
gut gehen. Und das Zentrum von deiner Firma bist du selber?
Ja, es ist juristisch gesehen, es ist eine Einzelfirma.
Ja. Und die Arbeitslogik und das Ziel von dem, was deine Firma in sich birgt, bist du wieder selber, oder? Ja. Das ist ja die grosse Herausforderung, oder? Genau. Zwischen die Nähe und Distanz, zwischen der Arbeitgeber sein und da drinnen eben auch der die Dienstleistung empfängt, oder? Ja, also genau. Der Leistungsempfänger und der Leistungsbesteller in einer Person, das ist so die grosse Herausforderung.
Ja.
Wir kommen zum Abschluss vom Podcast. Ich finde es sehr erhellend und auch sehr, sehr hilfreich, auch zu hören, wie man aus dem wirklichen Erleben gehört, was Assistenznehmer und Assistenzgeberin bedeutet. Ich möchte abschliessen so mit der Fragestellung, wie siehst du dich in den nächsten 10 Jahren? Wächst deine Firma hinsichtlich der Assistenzgeberinnen, Assistenzgeber? Oder sagst du, ich muss da auch andere Lösungen finden? Und bei dir, Victoria, ist da für dich eine Möglichkeit, dass du sagst, ich werde als Assistenzgeberin da drin auch Kompetenzen müssen entwickeln, die weit weg sind von dem vom Studium? Oder? Und was ist es denn? Oder was macht es denn ein Stückchen anders? Ich möchte gerne so mit dem Perspektivischen oder mit dem auch erweiterten Blick gerne abschliessen. John?
Was ich auch gelernt habe, Assistenz ist nicht zu weit vorausplanen, weil man weiß nie, wann morgen oder nur so viel Abend ist. Mit dem muss man übrigens auch umgehen, dass es kurzfristige Änderungen kann geben kann. Darum habe ich gelernt, um nicht zu weit vorausplanen. In Bezug auf die Menge Assistenzpersonen, dort ist es halt immer ein bisschen abhängig, wo geht mein Leben an. Habe ich einen neuen Job, wo ich zum Beispiel auch noch Assistenz brauche beim Arbeiten? Oder geht es mir gesundheitlich schlechter, dass ich mehr Unterstützung brauche? Und mehr Unterstützung heisst wahrscheinlich dann auch mehr Assistenzpersonen. Was wiederum bedeutet mehr bürokratischen Aufwand für mich. Man kann es mir nicht so sagen, wo ich auf jeden Fall sehe, ist weiterhin selbstbestimmt in meiner eigenen Wohnung, solange es halt geht. Ja, aber wenn das dann nicht mehr geht, da weiß niemand.
Mhm. Gleich noch eine Frage. Gerade im Beispiel von der Victoria, sie ist ja ganz nahe bei einer intimen Lebenssituation bei dir. Spielt da bei dir Scham überhaupt noch eine Rolle? Oder sagst du, ich gehörte so zu mir und meine Behinderung gehörte so stark zu mir, dass ich da gar keine Schamgrenze mehr habe? Oder wie müssen wir uns das schämen hinsichtlich deiner Körperlichkeit oder hinsichtlich deiner Intimität vorstellen?
Also die Scham, die gibt es und die soll es auch geben, aber sie ist vielleicht ein bisschen anders ausgelegt, wie bei jemandem, der jetzt keine Hilfe braucht.
Mhm.
Es ist mega schwer zu beschreiben, aber ich habe gelernt, damit umzugehen, okay, die Person sieht mich jetzt nach, wer sie meine Assistenzperson ist und wer sie muss mich unterstützen bei etwas. Oder man hat eine Intimsphäre, wenn man jetzt ein intimes Verhältnis hat oder so. Ich habe so einen Rollladen, den ich anschauen kann. Und wenn der Rollladen oben ist, dann spielt er wirklich keine Rolle. Oder eine andere Rolle oder so. Oder man entwickelt dann wie auch kein romantisches Gefühl, also bis jetzt nie. Aber ich habe mich genau gleich schämen, wenn ich irgendwie oben ohne in der Bade bin, obwohl mich schon mega viele Menschen jeden Tag oben ohne sehen, so, zum das beschreiben. Mhm. Aber wenn die Barriere oben ist, dann ist die Barriere oben, dann lohnt es mich auch nicht so näher an mich alle.
Mhm. Ich meine, ich habe die Frage ja auch gerade gestellt, oder, um jetzt zu fragen, was heisst das für mich als jemand, der das auch gelernt hat. Und jetzt kommen auf einmal ganz andere Formen von Grenzen und von Annäherung und auch von Verständnis, wie Beziehungsarbeit könnte aussehen. Gerade jetzt am Beispiel von Scham. Oder? Und jetzt die Frage, braucht die Expertise von Sozialarbeit, Sozialpädagogik etwas völlig anderes hinsichtlich Assistenzgeberin?
Ja, also ich glaube, gerade wenn es so um die Grenzsachen geht, oder kommt mir jetzt gerade vom Studium jetzt, ja, nicht wirklich gerade in Bezug auf die Assistenz, aber kommt mir jetzt nichts in den Sinn. Also klar, eben, man fragt vielleicht nochmal nach, aber so der Persönliche, wie jetzt im Assistenzwesen, da haben wir im Studium eigentlich nicht. Und eigentlich wünschte ich mir da, dass da wie so vielleicht auch irgendwie so ein Abzweiger wird von der sozialen Arbeit oder dass man dort auch so eine Expertise kann entwickeln und kann lernen oder wie damit umgehen. Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich dort schon als Kollege bezeichne oder mit diesen Grenzsituationen? Wie gehe ich mit denen um? Und da fehlt mir ein bisschen etwas.
Mhm. Ja. Mhm. Ich erzähle ja immer im Unterricht und da war auch ein Gast bei uns bei Kulturzyklus, der Sven Kotschar, das ist ein Fotograf, der ganz stark in einer spastischen Lebenssituation ist. Und der hat auch eine Assistenz. Er hat ihn dann mitgenommen an Kulturzyklus. Und ich bin mit denen zu Nacht essen. Und dann habe ich den Assistenten vom Sven dann gefragt, komm, erzähl mir mal, oder? Was macht es so speziell aus? Und er hat es mir dann am Beispiel von der Ferien erzählt. Wenn sie 2 Wochen in die Ferien gehen, dann diskutieren sie miteinander, wo sie hingehen. Und von diesen 2 Wochen Ferien ist 1 Woche Arbeitszeit und 1 Woche ist Ferien. Also das Verschmelzen oder, von einer so hohen Privatheit wie eine Ferien, wo ja eine Erholung hat oder, und eine Distanz auch zum Arbeitsfeld, da hat sich da innen aufgelöst. Ist aber ja auch ähnlich. So als Abschluss, ist da in dem Format, sind da Themen bei euch, wo sich Privatheit von dir und eben auch von dir verschmelzt und ein Stück weit auflöst.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ja, total. Ich habe schon das Gefühl. Eben, wir sind auch schon zusammen essen oder ich bin mal an ein Event gegangen. Eben, dann fragt man sich zuerst, ist es arbeiten oder nicht? Oder zählt als Zeit oder nicht? Aber irgendwie habe ich so jetzt durch die Jahre auch so ein bisschen gelernt, auch die Freundschaft zu schätzen, außerhalb der Arbeit. Also da ist dann für mich ganz klar, oder wenn wir mal essen gehen oder so, ist für mich da keine Arbeit.
Ja, die Vermischung gibt es und die ist ja nicht nur für die Assistenzperson an sich eine Herausforderung, sondern auch für mich als Assistenznehmer, weil ich erfahre sehr viel in Teams auch von meinen Assistenzpersonen. Das suche ich nicht, aber eben, wenn sich dann eine Beziehung entwickelt, dann reden wir halt mal drüber. Und viele sagen so sehr scherzhaft, kannst du erzählen, ich habe eine Verschwiegenheitsklausel im Vertrag rein. Und ich muss mit dem können umgehen, oder? Intime Sachen werden auch von den Assistenzpersonen zum Teil wie so gehen, oder? Mhm.
Danke vielmals, dass ihr bei mir Gast gewesen seid. Danke vielmals, dass ihr den Einblick gegeben habt, weil das ist ein spannender Einblick. Das ist auch ein Einblick, den ich finde, da sollen auch viel mehr hören, nicht nur darüber reden, was Selbstbestimmtheit ist, sondern eben auch wirklich mal ganz konkret auch können fassbar zu hören. Danke vielmals, dass ihr bei mir zu Gast gewesen seid.
Sehr gerne, ja, danke für dich.
Danke vielmals für das spannende Gespräch.
Ja,
danke.
Wunderbar. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Fragen habt an John oder an Victoria, wenn ihr ein bisschen mehr wissen über das Assistenzwesen oder wenn ihr auch selber Assistenzgeberin werden wollt, dann schreibt doch an kontrast@host.ch. Danke vielmals, dass ihr da seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.